Ja, herzlich willkommen. Die Sommerpause ist vorbei, die Formel 1 fährt wieder und Jenny, wir zwei quatschen wieder. Was hältst du davon?
Ich finde es super. Hallo an alle. Hoffentlich haben wir es nicht verlernt. Mein Gott, was habe ich es vermisst, dein Stimmchen zu hören, Christian.
Ja, also freut mich sehr. Ich habe ja natürlich verfolgt, was du so getrieben hast. Ich meine, ich war ja eigentlich nur da und habe weiterhin das Thema Formel 1 auch während der Sommerpause verfolgt, gelebt, recherchiert. Also ich meine, da gibt es ja so viele Sachen, die man da erzählen kann. Aber ich habe verfolgt, dass die Jenny ein bisschen was für den Bräunungsfaktor getan hat.
Ja, oder auch für die Seele. Ich glaube, das war das, was heißt ich glaube, das war das erste Mal, weil ich hatte eine Woche frei. Und das war das erste Mal, dass ich im Sommer seit 4, 5 Jahren quasi weg war. Und das tat doch sehr, sehr gut, weil ansonsten mit Spielen an jedem Wochenende, da wird es halt schwierig, irgendwo hinzureisen. Aber so konnte ich nach Hause fliegen und habe einfach die Zeit auch mit der Familie dann genossen und konnte mich ein wenig erholen und bin jetzt wieder voller Kraft und Tatendrang für die kommenden Wochen. Weil da sowohl also, was Football als auch Formel 1 angeht, geht es ja jetzt Gott sei Dank wieder los oder weiter.
Ja, klar, so ist es. Naja gut, also ich meine, eine Zeit des Jahres ohne Formel 1 Rennen, das war früher ja relativ oft der Fall, als wir noch so 16, 17 Rennen hatten. Jetzt sind wir bei 24 Rennen. Ich will nicht sagen, dass uns die Wochenenden ausgehen, weil bekanntlich hat das Jahr ja 52 Wochenenden. Und solange die nicht voll ausgenutzt sind, bin ich mir ziemlich sicher, wird Liberty als Inhaber der Rechte für die Formel 1, als kommerzieller Rechteinhaber nicht locker lassen, noch ein paar Wochenenden mehr zu belegen mit Formel 1 Rennen. Aber Gott sei Dank haben wir ja das vielleicht nur kurz als Erklärung, dass wir es nicht vergessen. Die Sommerpause in der Formel 1 ist eine Zwangssommerpause. Das ist angeordnet, 2 Wochen Arbeitsverbot. Das gilt für die Mechaniker, für das gesamte Management. Das gilt für jeden Ingenieur und zwar auch zu Hause. Der darf also nicht zu Hause auf dem Laptop weiterarbeiten, sondern im Urlaub, sondern es herrscht Stillstand. Und das ist etwas, was ich sag mal in der Formel 1 ganz neu war, als das zum ersten Mal eingeführt wurde, haben alle mit den Augenbrauen hochgezogen, gesagt, was ist denn das für ein Käse, ich werde auch wohl mein Auto entwickeln dürfen. Aber man muss sagen, in der Zwischenzeit nicht, dass sich die Teams, natürlich auch die Teammitglieder alle einzeln dran gewöhnt hätten, es macht schon Sinn. Denn die Sportbehörde, unsere FIA, die ja für diese Dinge zuständig ist, die haben schon richtig erkannt, ja, wir fahren wahnsinnig viele Rennen, aber es muss irgendwo auch mal Luft rein und es muss auch mal durchatmen sein. Und wenn es für die Familien ist, denn jeder Mechaniker hat eine Freundin, hat eine Familie zu Hause oder wie auch immer. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass man dieses Gerüst aufrechterhält und das, wenn zusammenbricht, bricht die Formel 1 zusammen. Und so gesehen tut es allen ganz gut und in der Zwischenzeit hat sich auch die gesamte Szene daran gewöhnt und man ist eigentlich ganz froh, endlich mal den Laptop in der Ecke zu lassen und sagen, okay, komm, jetzt lege ich mich an den Strand, so wie die Jenny oder unter die Palmen oder so irgendwie. Und das tut eigentlich, auch wenn es angeordnet ist von der Sportbehörde, tut das sehr gut und hat sich bereits jetzt sehr bewährt. Es gibt ja noch ein anderes Thema, was man auch immer wieder unterschätzt. In meiner Formel 1-Zeit war ja der Arbeitsaufwand für die Mechaniker an der Strecke unglaublich hoch. Also die mussten dauernd arbeiten, die sind fast nie ins Bett gekommen. Es wurden 3-4 Mal Motoren gewechselt. Es wurde das Auto komplett auf den Kopf gestellt zwischen Qualifying und Rennen. Es gab ein Warm-up und zwischen Warm-up und Rennen wurde wieder geändert und umgebaut und so weiter. Und auch da diesem Exzess, sagen wir mal, an Arbeit entgegenzuwirken, hat ja Max Mosley damals, der FIA-Präsident, eingeführt, dass wir einfach, sobald das Qualifying losgeht, im Parc fermé sind. Das heißt, du darfst das Auto nicht mehr verändern. Reparieren darfst du das, wenn es kaputt geht, ja. Aber du darfst es nicht mehr umbauen oder einen neuen Motor einbauen und. Und das sind alles so Sachen, die in der modernen Formel 1 sich sehr bewährt haben. Und eben, jetzt komme ich wieder auf unsere schöne lange Sommerpause, die hat sich schon auch sehr bewährt, einfach um den Leuten, die diesen Sport betreiben und die ihn wirklich leben, die dort arbeiten, ein bisschen zur Hilfe zu kommen, denn hart genug ist es immer noch bei 24 Rennen pro Saison.
Ja, genau. Du hast die Anzahl gerade nochmal erwähnt. Das ist eigentlich unfassbar. Und ich glaube, die Leute, die vorm Fernseher sitzen und sich die Rennen anschauen und schon denken, ach, schon wieder Formel 1, weil auch diese Stimmen hört man natürlich mehr und mehr. Da kann man wirklich sagen, weniger ist meistens mehr. Nichtsdestotrotz, man kann sich nicht vorstellen, was dafür an Aufwand betrieben wird. Denn es ist ja nicht nur Freitag freies Training, Sessions, am Samstag dann das Qualifying und am Sonntag das Rennen. Nein, die reisen ja schon Tage vorher an. Das muss aufgebaut werden. Und jetzt hast du gerade gesagt, früher gab es keinen Mechanikerstopp. Also ist das denn heutzutage so viel anders? Weil ich sage mal, klar, die haben zwar gewisse Zeiten, aber nichtsdestotrotz, oft schlafen die nicht so nah an der Strecke. Dann werden die mit einem Bus noch zum Hotel eine Stunde oder sowas gefahren. Und also mehr als so 4-5 Stunden Schlaf kriegt so ein Mechaniker auch nicht. Und wenn man dann bedenkt, was die ja leisten müssen über Tage hinweg und das jetzt auf die Saison betrachtet auch noch 24 Mal und das teilweise mit Back-to-Back oder sogar einem Triple-Header. Da ist Work-Life-Balance wird nicht so ganz groß geschrieben. Wobei letztes Jahr, als ich in Austin war, da war ich seit langem, ich glaube, ich war 10 Jahre nicht bei dem Formel-1-Rennen in Austin. Und was mir sofort aufgefallen ist, und das war, glaube ich, bei Haas das erste Team, wo ich es gesehen habe, die Jungs, die lagen alle auf dem Boden und haben so Stretching als Gruppe gemacht mit einem Coach und Atemübungen und sowas. Da habe ich noch gedacht, ah, okay, da wird jetzt doch ein bisschen mehr Wert auf das Gefühl gelegt und dass es den Jungs vielleicht dann doch ein bisschen besser geht. Und ja, und auch nochmal auf das Familienleben zu sprechen. Also ich denke, weil die Leute mit so viel Leidenschaft diesen Sport leben und einfach es so unfassbar zeitintensiv ist, ob man es, na gut, wenn man es nicht wollen würde, könnte man dieses Pensum nicht machen. Aber diese Zwangspause ist so wichtig für die Familie, weil ansonsten bleibt das vollkommen auf der Strecke. Also wenn du da nicht deinen Partner irgendwie um dich rum hast, der auch in diesem Zirkus arbeitet, da wird's schwer. Also ich habe wirklich mit vielen Mechanikern gesprochen und es war auch immer so, entweder du machst es so, ich sag mal, 3-4 Jahre, wenn du jung bist, oder du bleibst in Anführungsstrichen hängen und bist 30 Jahre später immer noch da. Aber deine Familie, ja, die siehst du halt wirklich dann nur zeitlich begrenzt.
Ja, also das ist natürlich alles eine Frage der Priorität. Wo liegt meine Priorität? Wenn in der Formel 1, im Beruflichen, die Priorität liegt, dann ist die Familie, ich sag mal ganz klar, nicht so ganz weit vorne. Auch, aber das kann jeder ja für sich selbst entscheiden. Und vielleicht auch das noch kurz erklärt, der Arbeitsablauf, den du gesagt hast mit 3-4 Stunden Schlaf, na, das ist Gott sei Dank gelöst. Das passiert nicht mehr, denn wir haben ja in der Formel 1 einen sogenannten Curfew. Da heißt es, dass die Mechaniker oder die Teammitglieder nicht vor Ablauf einer bestimmten Frist ins Fahrerlager dürfen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay Leute, wir haben jetzt bis 1 Uhr morgens gearbeitet und um 6 Uhr morgens geht es weiter, sondern dieser Curfew, dieser Raum für Erholung ist ganz klar definiert. Man darf ihn im Notfall brechen, ich glaube 3-mal im Jahr, wenn irgendein schwerer Unfall war, man muss das Chassis auswechseln oder sowas. Aber das, was in den, zum Beispiel in meiner Formel 1-Zeit in den 80er Jahren oder auch in den 90ern gang und gäbe war, dass Mechaniker sogenannte All-Nighters gemacht haben. Das heißt, die haben einfach durchgearbeitet. Am nächsten Tag ging es weiter, Kaffee rein, Sandwich rein und weiter ging's. Diese Zeiten sind dem Himmel sei Dank vorbei. Und es ist auch gut, finde ich, dass man nicht nur immer auf das liebe Geld und die Show und den ganzen Salat schaut, sondern dass man auch ein bisschen dran denkt, die Leute, die diese Show machen, die für die Show verantwortlich sind und letztendlich gehört der Mechaniker da ganz genauso dazu wie ein Fahrer oder ein Ingenieur oder ein Teamchef, die sollten schon auch eigentlich in der Lage sein, so eine Saison auszuhalten. Und was man jetzt gesehen hat beim Rennen in Zandvoort, ich meine, der Dutch Grand Prix ist ja, ich meine, mit Verstappen natürlich ein toller Event, der jetzt am vergangenen Wochenende war. Das ist super. Und was auch zu sehen war, ist, alle haben sich gefreut, dass es wieder losgeht. Und das ist so ein Zeichen dafür, auch wenn Verstappen nicht gewonnen hat. Ja, ich meine, der fuhr zwar toll und alles, aber wir haben ja inzwischen ein neues Zeitalter in der Formel 1. Und das Zeitalter heißt, McLaren und Lando Norris kämpfen gegen Verstappen. Das war ja vorher nie der Fall, aber das hat sich jetzt sehr etabliert. Aber was du vorhin gesagt hast, stimmt natürlich. Je länger eine Pause ist, umso größer wird die Vorfreude. Ah, es geht wieder los und jetzt haben wir wieder Rennen. Und ganz Holland hat natürlich inklusive dem König von Holland ja auf den Verstappen-Sieg gehofft. Und als bei RTL der Kai Ebel den König gefragt hat, wie es denn so ist und ob denn alles so bleibt. Und da war ein völliger motorsportbegeisterter König, der natürlich für den Verstappen hofft, aber der einfach alles toll findet, dass bei ihm zu Hause in Zandvoort so viel Rambazamba ist und so viel Stimmung ist und so ein tolles Event ist. Ich meine, weißt du, kannst du dir vorstellen, was ich mir gedacht habe dabei?
Was hast du dir gedacht?
Ja, ne, also entschuldige, dass der Staatsoberhaupt eines Landes, was es super toll findet, dass sein Formel 1 Grand Prix läuft. Und wir in Deutschland haben ja auch einen Staatsoberhaupt, aber ob der Herr Steinmeier sich jetzt freuen würde, wenn wir in Hockenheim oder am Nürburgring einen deutschen Grand Prix haben, da habe ich halt noch so meine Zweifel. Also sei es wie es sei, ich bin auf jeden Fall, ich hatte den Eindruck dort in Zandvoort, es war einfach eine tolle Stimmung, nicht nur, weil da so viel getanzt und gesungen und Bier getrunken wurde, sondern vor allem auch, dass man sich gefreut hat, es geht wieder los. Es gibt wieder Formel 1 und das Ganze, und das muss man natürlich schon ehrlich sagen, in einem Umfeld, was sich außerhalb der Rennstrecke eben auch sehr freut über einen Formel 1 Grand Prix, über einen Weltmeisterschaftslauf im eigenen Land. Und da muss ich halt als leicht frustrierter Deutscher schon ein bisschen appellieren, das stünde uns auch ganz gut zu Gesichte, wenn wir das in unserem Sport mal wieder hinkriegen würden. Auch wenn natürlich Verstappen, Schumacher in Deutschland, klar, das hilft. Aber der Sport an sich ist allemal spannend genug und toll genug, dass man in einer Nation wie Deutschland eigentlich einen Grand Prix haben sollte. Einmal im Jahr ein Weltmeisterschaftslauf, also das sollten wir uns schon auch irgendwie leisten können, egal was sonst alles für Probleme ist und auch wenn die Eisenbahn unpünktlich ist und die Lufthansa, das ist jetzt, ich zitiere jetzt Jenny, die Lufthansa oder die Eurowings permanent ausfallen oder gecancelt werden, sollten wir uns doch trotzdem wenigstens noch ein Formel 1 Grand Prix leisten können. Mensch, Meier. Also,
ja, dem ist, glaube ich, dem kann man gar nichts hinzufügen, denn ich meine, auch wenn man bedenkt, was Deutschland, die Autobranche, die wir hier haben, es ist für mich nach wie vor unglaublich, dass es jetzt über so viele Jahre kein Formel 1 Grand Prix in Deutschland gegeben hat und ja auch in naher Zukunft daran sich noch nichts ändern wird, oder? Es sei denn, du bringst mir jetzt gerade eine frohe Botschaft. Und auch diese Freude, ich meine, wir alle kennen, oder die Leute, die Holländer oder wie man Niederländer kennen, die wissen, das ist ja generell ein sehr, ja, ich sag mal, unternehmungslustiges, lautes, fröhliches Volk. Also die machen gerne gute Stimmung und Party, zumindest die ich alle kenne. Und auch die Tatsache, dass natürlich so ein Rennen ja Geschäfte in die Stadt bringt. Also da reisen Tausende von Menschen an, alle mit einer guten Stimmung. Das ist ja wie so ein Volksfest, das über 4 Tage geht. Und ich sag mal, die ganzen Geschäfte, Restaurants, die partizipieren davon. Also ich meine, Monaco ist jetzt nochmal ein anderes Beispiel mit den Fantasiepreisen, die dann da aufrufen. Aber da hast du ausgesucht. Sorgt nach einem Wochenende. Und es ist schade, dass Deutschland sich da nach wie vor irgendwie so sträubt und den die Vorteile nicht sieht. Aber gut, ja. Der Deutsche meckert ja auch mal gerne.
Naja gut, also ich bin ja ein hoffnungsloser Optimist und gebe so schnell nicht auf. Es wird weiter daran gearbeitet und das sollten wir uns auch hinter die Ohren schreiben. Wenn es jetzt gerade mal nicht perfekt ist, dann müssen wir es halt irgendwie schauen, wie wir es hinkriegen, dass es wieder perfekt wird. Und das ist im Endeffekt die Meinung oder diese ich sage jetzt mal, Einstellung, die man als Formel-1-Fahrer ja auch hat. Ich meine, überleg mal, wir haben in Zandvoort ja ein tolles Rennen gesehen. Norris hat gewonnen vor Verstappen. Das war auch mit einem spektakulären, unglaublich guten Überholmanöver verbunden, von denen man nicht so viele sieht. Und dahinter wurde auch gekämpft und gekämpft. Und auch die Letzten, in dem Fall, deswegen spreche ich jetzt davon, nicht aufgeben und weiter geht's und Kopf runter und Gas geben. Ja. Die Letzten waren diesmal unsere Freunde von Sauber. Die sind Letzter und Vorletzter geworden. Und die sind, ja, zwei Runden Rückstand hatten die. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind komplett untergegangen. Und das ist das Team, das Audi gekauft hat. Das heißt, wir haben jetzt, ich sage jetzt im Moment, schon wieder den nächsten deutschen Loser am Start, obwohl er noch gar nicht angefangen hat. Ja, Entschuldigung.
Ja, anders kann man es nicht schön, also man kann es nicht schönreden.
Und deswegen, genau so, das sind die Fakten. Und weißt du, ein Rennen zu analysieren und zu überlegen, wer hat wann welchen Boxenstopp gemacht, das ist super, das macht irrsinnig Spaß. Aber die Basis, damit das Auto überhaupt in die Position kommt, damit man merkt, dass einer richtig taktiert hat, ja, wenn du ganz an letzter Stelle rumeierst, dann merkt kein Mensch, ob die Strategie jetzt besser war, weil da machst du vielleicht Boden gut oder eine Position, bist halt 18. anstatt 19. Merkt kein Mensch. Das Auto muss schon.
Interessiert auch kaum einen Menschen.
Interessiert auch kaum einen. Nur, weißt du, wir haben natürlich in der Formel 1, das war in Zandvoort auch wieder deutlich zu sehen, eine relativ breite Spitze und dann kommt so ein bisschen Mittelfeld, die mit drunter und drüber, aber so richtige Indianer, also das darf man heutzutage nicht mehr sagen, aber so richtige normale Durchschnittsteams, die gibt es ja fast nicht mehr. Überleg mal, ein kleines Formel-1-Rennteam wie Minardi oder HRT oder Caterham oder wie sie alle hießen, die waren klar nie in der Lage zu gewinnen. Aber eine Meisterschaft braucht auch welche, die da hinten rumfahren, weil sonst wird das nie voll und das fällt nie voll. Und dann brauchst du ja auch irgendwie mal ein paar, wo man die kein Spitzenplatz sind, ja, auch für die Fahrer, die Formel 1 fahren, sich qualifizieren, die in der Formel 2 super fahren, die müssen ja irgendwo mal loslegen in der Formel 1. Und da, das ist, glaube ich, eines der Aufgaben für die Zukunft, da nach hinten hin, nach unten hin ein bisschen runder zu werden, ein paar Teams mehr, die müssen gar nicht so schnell sein. Hauptsache, sie sind dabei. Ja, dann gibt es halt auch welche, die nicht an der Spitze fahren. Das ist in der Bundesliga ja auch nicht anders. Da gibt es auch welche, die weiter hinten sind und trotzdem Fans haben.
Ja, natürlich. Und ich sag mal, irgendeiner ist immer Erster und irgendeiner wird immer Letzter sein. Ja. Aber mit Blick auf die aktuelle Saison muss ich sagen, ja, es gibt vielleicht nicht dieses klare Mittelfeld, aber ja eigentlich nur, weil, okay, jetzt mal abgesehen von McLaren und Red Bull, aber trotzdem, Mercedes und andere Teams, die mischen da vorne mit. Und für mich ist das die beste Formel-1-Saison seit Ewigkeiten. Wirklich spannend wie nie. Und für mich als Fahrer wäre das auch viel mehr ein Anreiz, zu sagen, hey, theoretisch, ein Verstappen hat den Sieg nicht garantiert. Ich kann da ganz weit vorne mit in die Punkte oder aufs Podium fahren. Und ich sag mal, motiviert als Leistungssportler bist du sowieso und willst und musst alles geben. Aber für mich wäre das noch so das Fünkchen, dass ich sage, hey, ich habe echt eine Chance. Statt wenn ich in einem, wie hießen die damals, Marussia oder sowas fahre und oder jetzt ja, mit Blick auf Sauber und weiß, okay, aller Voraussicht nach, also die zwischen 18 oder sagen wir mal, die letzten vier Plätze, die sind uns sicher. Und irgendeiner davon. Und also mit diesem Ansporn auf jeden Fall Punkte und vielleicht sogar viele Punkte mit nach Hause nehmen zu können, würde mir das Rennenfahren viel mehr Spaß machen. Und wo du gerade den Wunsch geäußert hast nach mehr Teams, ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum sich die Formel 1 so sehr dagegen sträubt. Also ja, klar, wir kennen alle die finanzielle Begründung und das ist ja, dass die Teams ja dann Geld und Einnahmen verlieren würden und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, der Zuschauer möchte ja trotzdem mehr und die Menschen sind es ja auch gewohnt. Es muss ja gefühlt immer einer draufgesetzt werden, sei es in Filmen oder sonst wo. Und also da muss sich die Formel 1, wenn sie weiterhin so wachsen oder auch beliebt sein möchte, glaube ich, schon was überlegen, den Markt dann doch nochmal zu erweitern.
Naja gut, das überlassen wir mal den Freunden von Liberty und unserer Konstrukteursvereinigung und so weiter. Also da gibt es viele Leute, die da mitreden. Und es ist ja so, ich meine, wir haben ja im Moment zumindest alles andere als Stillstand. Wir haben einen Fahrermarkt, der jetzt gerade ganz aktuell wieder unglaublich in Bewegung gekommen ist durch den Rauswurf von Logan Sargeant bei Williams. Wir haben noch einen freien Platz bei Audi, bei Sauber. Wir haben den Mercedes, wird mit Sicherheit mit dem Jungspund Kimi, also nicht Altspund Kimi, der Original Kimi, sondern so ein neuer Kimi, Antonelli Kimi, dort mit einem ganz Jungen antreten. Wir haben den Berman bei Haas und so weiter. Also das ist schon ganz gut zu sehen, dass da viel passiert und auch der Neue. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, Jenny, um wirklich Formel 1 Insight in unserem Podcast auch mal hinzukriegen. Du kennst sicher Franco Colapinto.
Persönlich?
Wieso lachst du? Wieso lachst du?
Wo wir gerade reden, blicke ich aber auf ein Foto von ihm.
ist ein fescher Kerl, oder?
Ja, ein kleines Soldat. Ja, da werden sich die Mädchen, die werden sich freuen. Nein, ich muss gestehen, dass ich vorher nichts von ihm wusste.
Okay.
Also kläre mich bitte auf.
Ja, nein. Also gut, wir haben ja, wenn wir es mal aus deutscher Perspektive sehen, hatten wir ja bei Alpine den Kampf zwischen Mick Schumacher und Jack Doohan, den Jack Doohan für sich entschieden hat. Ein ganz junger Australier, 21 Jahre alt, Rookie. Mick Schumacher war sich, will nicht sagen sicher, aber man hat das kommuniziert, das klappt, das ist gut. Dann hieß es, der Mick Schumacher fährt anstelle von Logan Sargeant ab Monza. Und James Vowles, der Chef von Williams, hat sich anders entschieden, nämlich für Franco Colapinto. Und das ist insofern doch mal erwähnenswert, weil der Mick ist ja 2 Jahre Formel 1 gefahren. Er hat die Formel 2 gewonnen, die Formel 3 gewonnen, auf dem Weg in die Formel 1. Hat natürlich viel Schrott gebaut und hat nicht so performt, wie man es vielleicht von ihm erhofft hätte, aber zumindest ist er ein, ich sag mal, qualifizierter Formel-1-Fahrer. Also wenn man es jetzt mal kritisch sieht.
Da hat es Schlimmere gegeben.
Ja, ich wollte gerade sagen, du nimmst mir das vorweg, es gab viel Schlimmere. Und jetzt kommt der James Vowles, ja, also ein ehemaliger Mercedes-Mann, ein Toto Wolff-Freund, wo ja Mick unter Vertrag steht. Und es gibt schon wieder eine Ohrfeige und man sagt, nein, wir nehmen einen, gelinde gesagt, komplett No-Name. Wer, nicht nur du, also wer kennt außer dir Franco Colapinto noch nicht? Ja, alle kennen den nicht, außer ein paar Leuten, die halt die Formel 2 und die Formel 3 verfolgt haben in den letzten Jahren. Das ist schon ein guter Mann, der ist sogar ein sehr guter Mann. Der ist aus der Williams Academy und ist dort auch, ich sag mal, mit den Williams-Ingenieuren ein bisschen groß geworden. Also das kann schon funktionieren. Nur, das zeigt dir immer wieder, dass wir in der Formel 1 jetzt auch, ich sag mal, Entscheidungen finden oder sehen, die immer erst aufs zweite oder sogar dritte Mal hinschauen, Sinn machen. Warum bekommt Mick Schumacher nichts zu fahren? Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass ein James Vowles, ein Teamchef von Williams, ganz genau weiß, was dieser Mick Schumacher bisher gemacht hat. Der kennt alles, wo er, wie er getestet hat. Das ist einfach so üblich in der Formel 1. Das ist das, was wir auch hier schon öfters mal besprochen haben, der gläserne Fahrer. Und dann gibt es natürlich noch etwas. Da wird nicht nur abgewogen, wer kann was, sondern wer bringt mir was. Also du musst mir Folgendes vorstellen. Dieser Colapinto, unbekannter Mann, Insider kennen ihn, der fährt jetzt, das ist ein Risiko ohne Ende, ein Formel-1-Auto ohne Vorwarnung mehr oder weniger für 9 Rennen. Was soll der besser können als ein Mick Schumacher? Ja, nix natürlich, weil das ist eher unwahrscheinlich, dass der aus dem Stand die Welt in Flammen setzt, ja, im positiven Sinne. Aber
genau, aber warum entscheiden sich dann die ganzen Teams gegen Mick? Zumal, was bringt er? Er bringt ja auf jeden Fall schon mal Publicity und PR.
Ja, also, davon hat ein englisches Team wie Williams jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist wieder was ganz anderes. Also ich glaube, lass uns das Szenario einfach mal durchspielen. Mick Schumacher fährt für Williams und fährt erfolgreich. Schön, was hat Williams davon? Also erfolgreich heißt, er macht mal einen 13. Platz, er macht mal einen 15. Platz, er macht nichts kaputt. Die Chance, dass er schneller als Albon fährt, ist überschaubar, denn der Mann ist echt spitze. Das heißt, vielleicht macht er mal einen Punkt und dann wäre das das Höchste der Gefühle. Am Ende des Jahres geht er dann wieder, weil nächstes Jahr fährt Sainz und Albon. Und was hat Williams davon? Nix. Wenn der Colapinto gut ist, dann hat Williams, die diesen Mann ja de facto besitzen, so kann man es eigentlich sagen, natürlich echt was gewonnen. Erstens ist die Nachwuchsakademie mit sehr viel Inhalt gefüllt. Das heißt, das lohnt sich bei Williams, Nachwuchs zu machen, Nachwuchs zu Fahrer zu werden, denn da kann ich auch Formel 1 fahren. Und zweitens, wenn der jetzt tatsächlich schlecht ist, dann ging es genauso weiter wie mit Logan Sargeant. Aber wenn er gut ist und wenn er hinterher am Ende des Jahres dasteht und die Leute sagen, boah, das ist jetzt echt super, dann hat Williams erstens einen super Ersatz- und Testfahrer, der absolut funktioniert, den man kennt und der das Auto auch beherrscht. Zweitens, wenn irgendjemand irgendwo dem Carlos Sainz ein Cockpit anbietet und er ist weg, wovon wir beide ja ausgehen, dass es irgendwie nur eine Frage der Zeit ist, bis der wieder weg ist bei Williams, ja, dann hat man schon einen selbst ausgebildeten Fahrer und den hätte man natürlich mit Schumacher nicht. Also man muss heutzutage, das ist fast wie Fußballspieler, die irgendwo unter Vertrag sind und dann wieder weiterverkauft werden oder Optionen besitzen oder hier irgendwohin ausgeliehen werden. Und da muss man dem James Vowles ja schon, dem Williams-Chef schon lassen, das hat er sich schon sehr genau und sehr im Detail durch den Kopf gehen lassen. Denk mal drüber nach.
Absolut. So wie du das gerade erklärt hast, macht es vollkommen Sinn. Und ich sag mal, dass so eine Entscheidung bedacht und behutsam entschieden werden muss. Es geht um so viel Geld und eben auch dann um die Zukunft, so wie du es gerade erklärt hast, mit der Möglichkeit, dann eben einen super tollen Ersatzfahrer mit im Team zu haben, macht es natürlich total Sinn, ja.
Ja, und dann der Designsituation haben wir oft genug beschrieben. Der hat dort unterschrieben bei Williams für mehrere Jahre, aber der hat natürlich, wann immer ein Mercedes anklopft, wann immer ein McLaren sagt, vielleicht doch, dann kann er jederzeit gehen. Nur, das glaube ich, das Entscheidende ist hier, dass man sieht, wie in der Formel 1 gedacht wird. Der erste Gedanke ist, ja, der muss Punkte machen und wenn er Punkte macht, dann ist es gut für das Team, dann hat er Erfolg und dann hat das Team was davon und hat mehr Preisgeld am Ende des Jahres. Das war dein Gedanke, das ist natürlich richtig. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass eine Reihe von Fahrern, zur Debatte standen ja Liam Lawson von Red Bull, dass der relativ gut ist, ist erwiesen. Aber damit bilde ich ja für die Konkurrenz einen Fahrer aus. Was habe ich dann davon? Gar nichts, nämlich einen noch stärkeren Gegner nächstes Jahr, wenn er dann bei Racing Bull oder vielleicht sogar bei Red Bull fährt. Das nächste Thema ist, was habe ich davon, wenn ich einen Fahrer fahren lasse, auf den ich keinen Zugriff habe? Ja, schön und gut, dann habe ich eine wohltätige Geschichte getan, habe einen Fahrer, sagen wir mal den Mick Schumacher oder nennen irgendeinen anderen, der gerade noch in Orbit ist, einen Gefallen getan. Das freut mich sehr. Mit viel Glück habe ich vielleicht sogar einen Punkt bekommen, aber dann Ende Gelände. Also diese Colapinto-Entscheidung, so hanebüchen, das auf den allerersten Blick ausschaut, ist schon gut durchdacht und kann, egal wie es ausgeht, für Williams durchaus von Vorteil sein. Und nur das zählt. Der Williams-Chef ist nur für Williams zuständig und nicht für weltverbessernde Maßnahmen. Das darf man in der Formel 1 halt auch nicht ganz vergessen. Ja.
Ja. besser kann man es nicht sagen. Könnte sich der ein oder andere Politiker auch mal eine Scheibe von abschneiden, nur mal so am Rande, hat hier aber nichts zu suchen. Nee, absolut. Also absolut nachvollziehbar, mit deinen Worten jetzt diese Entscheidung verstehen zu können. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich ja dieser junge Bursche dann die kommenden Wochen schlagen wird.
Na, wir werden ihn im Auge behalten und ich meine das natürlich speziell, du bist ja völlig unvoreingenommen. Du hast ja ein weißes Blatt Papier vor dir und kannst schauen, wie ist denn der eigentlich? Und da freue ich mich sehr drauf, weil du siehst das natürlich ganz anders. Ich bin ja sehr fachspezifisch und ich überlege, wie kann sich der ausdrücken für die Ingenieure und so Sachen. Aber du siehst es ja so als Frau, so ein bisschen entspannter und ganz anders. Da bin ich wahnsinnig gespannt, wie du mir kommende Woche erklären wirst, wie kam der Kerl rüber?
Ich bin total gespannt. Ja, ich bin dann absolut ein weißes Blatt Papier, was diesen jungen Mann angeht. Ja, und nein, ich sag mal, schlimmer bzw. chaotischer als mit Sargent kann es ja für Williams nicht werden. Das hast du ja auch
so gesagt. So ist es. Ja, nein, weißt du, wir sollten Folgendes machen, Jenny. Wir sind ja wirklich, wir beobachten ja die Landschaft der Formel 1, des Formel 1 Motorsports sehr intensiv. Wir nehmen dann noch ein bisschen gemischt, ein bisschen Formel E dazu und du hältst mich ja auch immer am Laufenden drüber, dass also diese Düsseldorfer Rheinfeuerleute immer gewinnen und wenn die mal nicht gewinnen, gewinnen sie irgendwie trotzdem. Also ich bin auch in der European League of Football total up to date durch dich und jetzt nehmen wir uns mal Folgendes vor und da freue ich mich drauf, wenn wir nächstes Wochenende darüber sprechen. Wir analysieren jetzt mal die eine Chance bekommen, die einfach neu da reinpurzeln. Da gehört natürlich jetzt erstmal der Colapinto dazu, den müssen wir mal beobachten. Da gehört aber auch so ein bisschen der Jack Doohan dazu. Der fährt zwar noch nicht, aber das ist natürlich schon so eine Sache, die da kann man schon mal drauf schauen, wie benimmt sich der, was macht der für Interviews, was gibt. Wollen wir da mal drauf achten? Da sehen wir nämlich, was kommt in den nächsten Jahren da an Nachwuchs in die Formel 1 und wie entwickelt sich das? Wollen wir das mal machen?
Sehr, sehr gerne.
Und was das ist aber hauptsächlich dein Job, gell? Das ist hauptsächlich dein natürlich. Job. Achtung Arbeit.
Ich liebe Arbeit, hallo? Ich krieg davon nicht genug. Nein, was ich bei sowas spannend finde, ist wirklich einfach diese, ich sag mal jetzt auch nicht nur Rennfahrer, sämtliche Sportler, weil die natürlich so jung, in oft so jungen Jahren schon wissen, was sie tun wollen und dann ihre Teenagerzeit auf dieses Ziel hinarbeiten und dann eben eine Handvoll mit Blick auf Motorsport und gerade Formel 1, nur eine Handvoll an Fahrern es überhaupt bis dorthin schaffen. Dadurch sind die natürlich oft mit Anfang 20 schon so mental weit und stark. Das finde ich immer total spannend, aber ich freue mich dann auch immer sehr, wenn es dann mal Charaktere sind, weil das ist dann die Gefahr bei so 20-Jährigen oder teilweise sogar noch jünger, dass die natürlich einfach nur dankbar und froh sind, diese Chance zu bekommen und dann natürlich auch nicht zwingend so, ja, ich sag mal, charakterstark sind wie ein Max Verstappen, der halt auch mal irgendwie patzige Antworten gibt oder
ja, ja.
Auch mal wirklich seine Meinung sagt und nicht immer nur diese glatt gebügelten PR tiefen, lupenreinen Antworten gibt, die natürlich alle einstudiert sind, wo du aber am Ende weißt, ja, jetzt hat er eine Minute oder zwei Minuten geredet und eigentlich nichts gesagt. Und
da
bin ich sehr gespannt, wie sich die Jugend, die jetzt eben nachkommt, entwickelt. Ob die etwas eigenständiger sind.
Ja, ich finde das auch ganz toll, da hinzuschauen. Und vor allem, schau mal, wir haben ja in der Formel 1 im Moment eine wunderbare Situation in der Mischung zwischen alt und etabliert. Alonso, Hülkenberg, Hamilton und total jung wie Doohan und Kimi Antonelli und jetzt auch Colapinto. Das ist echt toll, weil der Impact sozusagen, also wenn ich als junger Fahrer in die Formel 1 komme, dann passiert immer irgendwas, weil alle schauen erstmal drauf, was ist denn das für einer? Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist sehr lustig, weil natürlich die Formel 1 eine Insel ist und wenn man als Neuinsulaner diese Insel betritt, dann muss man erstmal zeigen, wer man ist und was man kann. Und man wird natürlich mit Argusaugen beobachtet und beäugt und jeder sagt, ja, was ist denn das für einer und wie geht dies? Auch unter Kollegen. Und da ist es immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie bestimmte, also als Senna zum ersten Mal Formel 1 fuhr, das haben wir alle gleich gemerkt, was da für einer kommt. Ja. Der war sofort präsent. Es gab viele andere, die haben sich nicht so in den Vordergrund stellen können. Das lag natürlich daran, dass es damals halt nur einen outstanding Mann gab und das war der Ayrton. In der Jetztzeit ist es aber genauso, das kann, auch da schauen wir drauf, so ein Antonelli schon sein. Wir haben natürlich viele Fragezeichen, der fährt nicht richtig gut in der Formel 2 und er fährt eigentlich nur hinterher und Mercedes und Toto sagen immer wieder, der Mann ist Weltklasse, der Mann ist Spitze, das ist der neue Verstappen, Kimi Antonelli. Ja, jetzt schauen wir mal, ob er das auch reißt, weil der fährt ja sofort in einem Top-Team und da ist es natürlich noch mehr Druck, aber auch noch sichtbarer, was ist da eigentlich wirklich dahinter? Kann es der oder kann er es nicht? Und diese Dinge, auf die freue ich mich sehr in den nächsten paar Rennen und auch in den, weil der Kimi fährt ja in Monza auch freies Training am Freitag, auch kommendes Jahr zu sehen, wie sich das alles so entwickelt. Denn eins ist klar, mit den Etablierten geht es noch ein, zwei Jahre, drei vielleicht weiter und dann hört auch mal ein Alonso auf und dann hört auch mal ein Hamilton auf. Und wie sich das bis dahin so zurecht etabliert hat, das wird sehr spannend und das gefällt mir einfach. Denn wenn nur Young Guns gegen Young Guns fahren, ja, das bedeutet nichts. Wenn aber ein Young Gun einen Etablierten mal verbläst, ja, das heißt was, das bedeutet was. Und das gefällt mir wahnsinnig gut im Moment an der Formel 1 und das wird, glaube ich, auch so weitergehen.
Das, was du gerade gesagt hast, gefällt mir auch sehr gut, aber es freut mich auch einfach, dass die Teams es in Anführungsstrichen riskieren, diesen jungen Fahrern die Chance zu geben und sie nicht erst noch irgendwie dann ja als Testfahrer über Jahre versauern lassen, bis dann vielleicht doch irgendwie wieder ein bis dato etablierter Fahrer dann das Cockpit übernimmt und die Jungs gar nicht so wirklich ihre Chance bekommen. Da bin ich froh, dass wir jetzt dann drei doch so junge Talente beobachten können und sehen können, ja, wie schlagen sie sich? Und die Frage ist natürlich auch, wie gut wird dann natürlich das Material sein, mit dem sie fahren? Also das ist natürlich im Motorsport anders als jetzt, weiß ich nicht, beim Fußball, wo du selber den Ball irgendwie an deinen Beinen hast. Und beim Motorsport bist du halt auch natürlich auch auf das Auto und den Motor und alles drumherum angewiesen.
Ja, so hat sich aber noch nicht viel geändert daran. Seitdem ich denken kann, ist es immer gleich geblieben. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen reden. Wir haben ja Zandvoort, würde ich mal sagen, ist so ein Halbklassiker, weil da ist ja nicht immer Grand Prix gefahren worden. In den 60er Jahren, 70er Jahren gab es dort Rennen. Dann war eine Pause, dann kam Anfang der 80er Jahre, waren wir wieder dort mit der Formel 1. Ich vergesse nie, Zandvoort habe ich in Formel 3000 Lauf gewonnen. Und das war ein tolles Rennen im Vorfeld der Formel 1 und da war natürlich auch die ganze Haute-Volée da. Der FIA-Präsident hat mir dann den Pokal überreicht, das war alles toll. Dann ist Zandvoort wieder hinten runtergefallen, jetzt ist es wieder da. Also ich sag mal so ein Halbklassiker. Aber wenn es einen Totalklassiker gibt, dann ist das Monza. Und deswegen möchte ich, bevor wir, ich bin ja schon in Anreise auf Monza, da muss man ja, das ist ja einfach herrlich, hier durch Italien zu fahren und dann als Höhepunkt der Reise ist dann der Königliche Park in Monza. Das ist einfach herrlich. Aber jetzt möchte ich von dir wissen, was verbindet dich an Erinnerungen, an Gedanken, an Gefühlen mit Monza?
Ich liebe Monza. Das war immer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Auch weil ich sag mal, Adrian und ich, wir haben früher häufiger so diese alten Klassiker, Motorsport-Rennfilm-Klassiker geschaut und da war natürlich Monza dann auch Teil und die alte Strecke, da bin ich jedes Mal, habe ich mich über den Zaun geschlichen, bin da hingeschlichen, bin quasi hochgeklettert, war beim ersten Mal überrascht, wie steil das Ganze doch war und wie, hab dann nur gedacht, wie konnten die Menschen früher mit den, ja, vergleichsweise Klapperkisten ohne Helm so eine Leistung bringen. Und dann natürlich der Italiener, der sowieso für seine Ferrari-Leidenschaft lebt. Und das Essen dann am Abend. Nein, also Monza war immer eines der schönsten Wochenenden. Wirklich, mit Abstand, nach wie vor. Also da, du bist ja da, ne? Da kannst du mir bitte gerne Fotos schicken. Da würde ich jederzeit nochmal hinfahren.
Also beneidest du mich?
Ich freue mich für dich.
Ja, Jenny, also so lang und nachhaltig kommst du nicht drum rum. Jetzt, Monza ist toll. Also ich muss auch sagen, das ist für mich ein echtes, ja, das ist halt so ein echter Brocken in der Landschaft. Das ist ein Bestandteil des Formel-1-Kalenders, den man nicht missen darf. Ja. Auf der anderen Seite ist es eine der ganz wenigen Rennstrecken, die nicht nur von der Atmosphäre und von dem ganzen Durcheinander, entschuldige, wenn ich das so sage, aber da ist natürlich schon auch ein bisschen Verkehrschaos und ein bisschen allgemein Chaos und ein bisschen gemischtes Chaos, aber in dieser Chaoslandschaft ist es immer noch eine Rennstrecke mit einer ganz speziellen, spezifischen Charakteristik. Und das heißt, es geht dort elendiglich lang geradeaus und das verlangt eine ganz spezielle aerodynamische Abstimmung. Das heißt, man fährt mit ganz wenig Heckflügel, also wenig Abtrieb ist gleich wenig Luftwiderstand, um Höchstgeschwindigkeit zu haben, um auch durch den Wind, durch die Luft schnell hoch zu beschleunigen. Heißt aber, das Auto ist insgesamt so ein bisschen leicht. Und das ist etwas, das ist ein Gefühl, das gab es früher in Hockenheim übrigens auch. Also Hockenheim, die alte Grand Prix-Strecke, war durchaus vergleichbar. Ganz wenig Flügel, wenig Abtrieb, wenig Luftwiderstand und den Rest musste man irgendwie hinkriegen. Und das finde ich, das ist immer etwas Tolles, wenn Rennstrecken ihren Charakter behalten haben. Nicht nur, indem da Halligalli und wie gesagt die verschiedenen Varianten von Chaos auftreten, sondern dass auch auf der Strecke im Cockpit spürst du, hui, das ist jetzt was Spezielles. Das ist echt anders als in Zandvoort oder am Red Bull Ring oder sonst irgendwo. Das ist Monza. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Gefühl. Und ich bin ja auch verschiedene andere Rennen, was ich mit GT-Auto und mit Tourenwagen und Langstrecke, nicht nur Formel 1 gefahren in Monza. Das ist in jedem Auto immer wieder der Fall. Da fährst du durch die Parabolika und fährst und fährst und fährst und fährst. Also Formel 1 fährt man nicht so lang, weil die ein bisschen schneller sind. Aber je langsamer das Auto ist, denkst du, das hört ja gar nicht mehr auf. Wo ist denn da die erste Schikane? Und irgendwann wirfst du den Anker und merkst, oh, das war jetzt viel zu früh, da kann ich noch viel später bremsen. Und das ist einfach toll. Das ist toll, sich da ranzutasten und das ist toll, da zu fahren. Das ist einfach spitze. Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Und da muss ich sagen, freue ich mich jetzt auch, wenn ich selbst dort bin, wieder ganz besonders dazu zu schauen, ein bisschen zu quatschen mit den Fahrern, was sie meinen, mit den Ingenieuren, was sie denken. Und die Umstände da auf der Strecke sind jetzt natürlich noch ein bisschen spannender geworden, weil es so unglaublich heiß werden soll und neuer Belag drauf ist. Das heißt, ich schätze mal, da werden wir Asphalttemperaturen von über 50 Grad haben. Das ist dann schon wieder eine technische Herausforderung. Also du siehst, ich bleibe einfach immer so ein bisschen dran hängen an den Motorsport-Details. Und deswegen habe ich ja
aber
dich an meiner Seite.
Ja, der Experte. Ich bin, was aber die Strecke angeht, sie sehr oft mit Inline-Skates abgefahren.
Oh ja, na, es geht wenig bergauf. Es geht wenig bergauf, aber es geht auch wenig bergab, soweit ich mich erinnere.
Es war konstant gutes Training. Nein, Monza, ich sag mal, du bist natürlich für die fahrerisch-technischen Motorsport-Aspekte zu haben, aber wie gesagt, Monza bietet nicht nur das, was du gerade alles gesagt hast, dieses Gefühl noch von echtem Racing, sondern auch dann die Atmosphäre, die Italiener einfach da an die Strecke mitbringen. Ja, ja. Also Monza ist ein Komplettpaket, das bitte niemals aus dem Kalender gestrichen werden soll.
So würde ich sagen, sollten wir unseren Podcast für heute beenden. Bitte nie aus dem Kalender streichen, dann sind Jenny zufrieden, Christian zufrieden. Bin mir sicher, unsere Zuhörer denken in exakt dieselbe Richtung.
So soll es sein. Und ich bin sehr gespannt, was uns dann am kommenden Sonntag, respektive Freitag, Samstag, Sonntag dort alles auf der Strecke erwarten wird.
Franco Colapinto, so heißt der Mann.